herzlich willkommen beim Rennanwalt. Meine heutigen Themen sind zum einen das Fahrradverbot, das kürzlich vom Oberverwaltungsgericht in Münster gekippt worden ist. Weiter geht es mit dem Fortschritt beim Bau von unserem Rennauto. Zum Schluss schaue ich mir nochmal an, ob sich das H-Kennzeichen auch bei jetzt 30 Jahre alt gewordenen Fahrzeugen lohnt und welche Fahrzeuge tatsächlich dieses Jahr in diese Region kommen. Fangen wir mit unserem aktuellen juristischen Fall an. Die Verwaltungsbehörde wollte einem Fahrradfahrer verbieten, weiter Fahrrad zu fahren. Den Fall hatte ich schon vor einigen Jahren mal, spielte irgendwo im Südbrandenburgischen. Dort wollte die Behörde einem Radfahrer, der insgesamt dreimal erwischt worden ist, mit einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille, also im Straftatbereich, verbieten, weiterhin Fahrräder zu fahren. Das haben wir damals im Verhandlungsweg abbiegen können, weil der Bürger selber keine Fahrerlaubnis hatte, der konnte nur Fahrrad fahren, der hatte weiter nichts als sein Fahrrad, mit dem er von A nach B kam und mit dem er seine Einkäufe erledigen konnte, wohnte auf dem Dorf und war auch in dem Dorf gesellschaftlich ganz bisschen engagiert. Wir hatten aber dann trotzdem das Problem, dass er durchaus ein Alkoholproblem hatte und damit immer wieder aufgegriffen worden wäre mit dem Fahrrad im Straftatbereich oder auch knapp unterm Straftatbereich. Unser Problem war damals mit der Behörde, der klarzulegen, dass dieser Mann ansonsten ja fast schon ein Pflegefall geworden wäre und mit viel Argumentation, auch mit der Unbestimmtheit von der Fahrerlaubnisverordnung, die Behörde dazu zu bewegen, dieses Verbot zurückzunehmen. Das ist uns damals im außergerichtlichen Verfahren mit der Behörde gelungen. Die hat den Bescheid dann zurückgenommen. Genauso ein Fall lag dem OVG Münster Anfang Dezember 2024 vor. Und dort hat das OVG Münster, für meine Begriffe relativ revolutionär, entschieden, dass § 3 Fahrerlaubnisverordnung, der wörtlich heißt, erweist sich jemand als ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet zum Führen von Fahrzeugen oder Tieren, hat die Fahrerlaubnisbehörde ihm das Führen zu untersagen, zu beschränken oder die erforderlichen Auflagen anzuordnen. Punkt. Problem ist hier, dass alle fahrerlaubnisfreien Fahrzeuge vom Roller über ein Fahrrad bis zum E-Scooter drunter fallen, obwohl hier nie eine Prüfung für diese Fahrzeuge abgelegt werden musste. Genau das Problem bleibt auch bestehen, dass die Regelung so unbestimmt ist, dass man eigentlich mit der Regelung außer dem Laufen jemanden, der angetrunken oder anderweitig nie geeignet aufgetroffen worden ist von der Polizei, von Seiten der Fahrerlaubnisbehörde, das Führen eines jeglichen Fahrzeugs verbieten kann. Die Regelung verstößt nach dem OVG Münster gegen den Bestimmtheitsgrundsatz. Genau mit diesem Argument sind wir schon vor über 10 Jahren bei einer Fahrerlaubnisbehörde im Brandenburgischen gehört worden und konnten damit dem Mandanten das Fahrradfahren sichern, konnten aber auch genau mit derselben Argumentation, wie sie jetzt das Oberverwaltungsgericht in Münster führt, die Behörde davon überzeugen, dass ein Führen von einem Fahrrad nie verboten werden kann, weil es auch im Ergebnis nicht kontrollierbar ist. Auch das Verbot, wenn es denn ausgesprochen worden wäre, ist nicht strafbewehrt. Lediglich eine Ordnungswidrigkeit wäre einschlägig über § 24 Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz. Es gibt lediglich ein Bußgeld, aber § 21 Straßenverkehrsgesetz mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis greift ebenfalls nicht ein, weil die Regelung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ausschließlich auf Kraftfahrzeuge abstellt. Aber ein Fahrrad ist, weiß Gott, kein Kraftfahrzeug. Selbst ein E-Bike ist kein Kraftfahrzeug, weil das E-Bike nicht aus eigener Kraft fährt, sondern nur mit dem Elektromotor die eingegebene Kraft unterstützt. Weil aber ein Fahrrad kein Kraftfahrzeug ist, ist das Fahren des Fahrrads ohne Erlaubnis ohnehin nicht strafbar. Strafbar ist es aber, unter Drogen oder Alkohol zu fahren. Wer über 1,6 Promille Blutalkoholkonzentration Fahrrad fährt, hat das Problem, dass er sich nach § 316 StGB strafbar macht, also im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit ein Fahrrad geführt hat. Das ist strafbar, das kostet beim ersten Mal ein paar Tagessätze, aber die Strafbewährung geht bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe hoch. Das habe ich jetzt so zwar noch nicht erlebt mit dem Jahr Freiheitsstrafe, aber bei notorischen Alkoholfahrern, auch mit dem Fahrrad, habe ich schon erlebt, dass da schon mal Bewährungsstrafen ausgesprochen werden. Dieses Urteil aus Münster ist keineswegs ein Freibrief, jetzt mit dem Fahrrad alles anzustellen, was man lustig ist. Besoffen Fahrrad fahren dürft ihr trotzdem nicht. Aber es gibt eine wesentliche Erleichterung im Verkehr mit den Verwaltungsbehörden, da man jetzt nicht mehr bei Fahrrädern oder fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen ohne weiteres das Führen verbieten kann. Aber kommen wir zum erfreulicheren Thema, zum Motorsport. Unsere beiden Serien, der ADMV Classic Cup und die GLP Pro, werden nächstes Jahr wieder fahren. Sehr wahrscheinlich auch wieder mit uns, nachdem wir im Jahr 2024 durch den Motorumbau eine erhebliche Durststrecke hatten und gar nicht zum Fahren gekommen sind. Es gibt bei der GLP Pro insgesamt zwei neue Strecken, die in der Wertung gefahren werden, nämlich Assen und Salzburg. Wir fahren wieder in Hockenheim, wir fahren am Nürburgring, wir fahren auf dem Schleizer Dreieck und in Most. Und in Schleiz wird es das erste Mal für die Tourenwagen eine Doppelwertung geben. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Schleiz ist die mit weitem Abstand schönste Strecke in der ganzen GLP Pro, weil es eine Naturrennstrecke ist. Die liegt gut in der Hand, die hat einen wahnsinnig schönen Rhythmus und macht einfach nur Freude. Bei unserem Rennauto sind wir so weit, dass wir am Zusammenbau des Antriebsstrangs sind. Uns ärgert noch das Zwei-Massenschwungrad. Für den Mercedes M104 Motor gibt es keine Zwei-Massenschwungräder am Markt, sodass wir uns leider eins anfertigen lassen müssen, was wieder zu Verzögerungen führt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir spätestens Ende Februar 2025 mit dem Motorumbau komplett fertig sind und vor der Rennsaison noch ausreichend testen können. Das Fahrzeug ist umgebaut vom 190 E2,6, also vom 2,6 Liter M103 Motor auf einen 3,224 V, nämlich auf den Nachfolgemotor, auf den M104 mit 3,2 Litern Hubraum und mit einem Vierventilkopf. Wir haben die Lager verstärkt, wir haben die Pleuel verstärkt, wir haben einen Fächerkrümmer angebaut. Wir arbeiten mit einer Einzeldrosselklappenanlage und haben Ventilfedern verstärkt, neue Ventile eingebaut, den Kopf überholt, die Kanäle poliert, also ganz klassisches Saugertuning betrieben und steuern mit einer EMU Black, sodass wir dann auch mit Einzelzündspulen einen sauberen Zündfunken hinkriegen. Und ich hoffe, dass wir dann mit dem ganzen Gesamtpaket und mit einem Mercedes Sportgetriebe das Fahrzeug so weit fahrbar bringen, dass tatsächlich auch gute Rundenzeiten drin sind und dass das Fahrzeug genauso gut in der Hand liegt wie der untermotorisierte 2.6er. Zielvorstellung ist, dass wir an die 300 PS reinkommen und beim Drehmoment knapp unter 400 Newtonmetern bleiben. Wenn das Auto so funktioniert, wie es vor dem ersten Prüfstandlauf funktioniert hat, dann können wir uns eigentlich auf die Schulter klopfen, dann haben wir ein gutes Auto gebaut. Leider ist uns im letzten Jahr im Juli, nachdem wir schon mal so weit waren, auf dem Prüfstand das Seriengetriebe, das 717-435, festgegangen. Dort hat der Eingangstriebling gefressen und nach vorne und hinten alles zerhauen, was nicht und nagelfest war. Das heißt, wir durften den Motor nochmal neu bauen, mussten Block wechseln, mussten Kardan wieder in Stand setzen, der war regelrecht zerrissen und brauchten ein neues Getriebe, wo wir das 717-450 noch da liegen hatten. Das war keine schöne Situation, aber hat uns ein paar Sachen gezeigt, die wir hätten von Anfang an besser machen können und hat uns jetzt die Möglichkeit gebracht, dass wir das Fahrzeug schon auf dem Prüfstand und schon im zweiten Mal aufbauen, so weit bringen, dass wir die ganzen Kinderkrankheiten hoffentlich ausgemerzt haben, die sowieso kommen bei so einem komplexen Umbau. Kommen wir zu einem meiner liebsten Themen. Zum Thema Technik und Oldtimer und zu der Frage, lohnt das H-Kennzeichen für Fahrzeuge von Mitte der 90er? Anfang 2015 gibt es wieder einige neue Baureihen, die in den H-Kennzeichenbereich kommen, also 30 Jahre alt werden. Ich habe mir mal drei herausgegriffen. Das eine ist der Mercedes W210, der BMW 5er E39 und der Opel Vectra B. Alle drei Fahrzeuge hatten mit Rost zu tun. Ich fange mal mit dem Mercedes W210 an, Nachfolger vom W124. Der erste Mercedes, der von Anfang an E-Klasse hieß, beim 124er war es die Modellpflege 2, die dann mit einer neuen Nomenklatur als E-Klasse bezeichnet worden ist. Der W210, der erste mit dem Vier-Augen-Gesicht, kam sofort als E-Klasse raus. Kam mit dem M111, den es schon beim Vorgänger gab, als Vierzylinder-Benzinmotor, kam mit dem M104, den es auch beim Vorgänger schon gab, als Sechszylinder-Benziner und hatte auch Weiterentwicklung von den 4-, 5- und 6-Zylinder-Dieselmotoren, die aus dem 124er schon bekannt waren. Motorentechnisch ist der 210er über jeden Zweifel erhaben, ist ein gutes Auto, was auch haltbar ist und gut für mehrere hunderttausend Kilometer. Auch die frühen 8-Zylinder, der 430, ist haltbar, wenn er ordentlich gewartet und gepflegt ist. Die Karosse vom W210 war eine der besten Karossen, die Mercedes je gebaut hat, als Neufahrzeug. Die war anderthalb mal so groß wie der 124er, hatte Platz ähnlich wie die 126er S-Klasse, war von der Fertigungsqualität, von der Materialanmutung und von der Funktionalität absolute Spitze. Über das Design kann man sich streiten. Der 210er war ein schönes Auto, aber das Vier-Augen-Gesicht, wo man bei Mercedes die Breitbandscheinwerfer gewohnt war, war ungewöhnlich. Zwar modern, sieht auch heute noch modern aus, aber bei weitem nicht jedermanns Sache. Der 210er litt aber schon relativ zeitig an Rost. Das hing damit zusammen, dass die Elektrolytbäder, wo das Fahrzeug vorbereitet worden ist zur Lackierung, das Problem hatten, dass sie mit Algen befallen waren. Und jedes Mal nach der Desinfizierung waren die Karossen absolut rostfrei und waren absolute Spitze. Aber sobald die Alge wieder anfing zu wachsen, hatte man dann das Problem, dass es immer wieder sukzessive schlechter wurde und mit dem sukzessive schlechter werdenden Algenbad und damit Rostschutz fingen die Autos an zu rosten. Dort hatte Mercedes in der gesamten 210er Baureihe bis 2002 sehr viel Kulanz gezeigt. Es gab einen Haufen Türen und Hauben, die getauscht worden sind. Aber man hat im 210er bei den Fahrzeugen, die gerostet haben, den Rost nie wirklich in den Griff gekriegt. Die Blechqualitäten waren bei Mercedes gar nicht so schlecht, aber die Versiegelung und auch die Tatsache, dass das Fahrzeug noch nicht voll verzinkt war, haben ihr Übriges getan. Thema ist da, finde mal einen guten W210. Das ist nahezu unmöglich, wenn man nicht wirklich Glück hat. Weil der W210 hat auch wie die Vorgänger eine Kunststoffbeschichtung auf dem Unterboden. Das heißt, der Unterboden sieht auch schon mal ganz gut aus. Und wenn die irgendwo eine Verletzung, irgendeinen Treffer gekriegt hat, die Kunststoffbeschichtung, zieht Feuchtigkeit drunter und es rostet unter dieser Beschichtung. Das heißt, beim Neuwagen ist es gut, aber bei älteren Fahrzeugen kann es durchaus schwierig werden, obwohl das Auto gut aussieht. Das ist auch der Grund, warum der W210 noch bei den alten Mercedes, bei den Mercedes Youngtimern, die so kurz vor der 30 stehen, ein absoluter Underdog ist und in der Szene noch nicht wirklich wahrgenommen wird. Der BMW E39, der Nachfolger vom E34, war auch etwas größer, etwas luxuriöser, hatte noch das fahrerorientierte Cockpit. Den fuhr mein Ausbilder im Referendariat. Mit dem durfte ich da auch mal fahren. Das ist ein wunderschönes Auto, was auch fahrwerkstechnisch typischer BMW ist. Also geht wie die Hölle, macht einen Heidenspaß, aber ist im Grenzbereich etwas giftiger als der Mercedes. Der hatte auch das Rostproblem, da waren es eher die Blechqualitäten und ein nicht ganz so guter Karosseriebau wie beim Mercedes. Und auch das Thema, dass der E39 nicht voll verzinkt war. Der hatte ähnlich attraktive Motoren wie der W210, war ähnlich haltbar, war der direkte Konkurrent und ein Auto, mit dem man durchaus auch leben konnte. Für mich wäre es nicht, mir fällt der Mercedes Stern. Im Preisniveau ist der E39 erstaunlicherweise leicht über dem W210. Das hat aber vor allen Dingen mit der fehlenden Akzeptanz vom 210er und der Mercedes-Szene zu tun. Kommen wir nun zum dritten im Bunde, den ich mir noch ein bisschen angeguckt habe. Das ist der Vectra B. Der Vectra B war neben dem VW Passat die Mittelklasse-Limousine als Volumenmodell. Hatte allerdings in der Lopez-Ära, die bei nicht zu Ende gegangen war, das Problem einer wahnsinnig schlechten Qualität. Man sagte da, man muss eine schallgedämmte Garage bauen, damit das Auto nie so laut rostet. Die Opel-Händler hatten dann auch schon Gehörschutz ausgegeben für die Verkäufer, damit die Fahrzeuge nie so laut im Verkaufsraum anfangen zu rosten. Also die Fahrzeuge waren von der Blechqualität absolut grausig. Der Vectra B hat auch neben dem Astra F am Ruf von Opel genagt. Der Vectra B war auch ganz besonders daran schuld, dass der Qualitätsruf von Opel in den 90ern nach unten abgerauscht ist, wie man es nie vermutet hätte. Da war nicht mehr Opel der Zuverlässige, sondern da war Bleib mir weg mit den Mühlen. Von diesem schlechten Ruf hat sich Opel erst in den 2010ern durch den Insignia und durch den Meriva B wieder richtig erholt. Der erste brauchbare Opel, der dann wieder rauskam, war der Vectra C. Dort hat man die Rostprobleme in den Griff gekriegt. Dort hat man auch weiterhin gute Motoren eingebaut. Aber man hat wieder ein brauchbares Gesamtpaket gehabt. Und ab dem Insignia hat man dann daraus noch ein Designstückchen gemacht, was es mit allen Konkurrenten aufnehmen konnte. Wenn ich mir aber diese drei Autos angucke, kann ich als Fazit ziehen, wer diese Rostbeulen bis zum H-Kennzeichen bringt und auch in einem brauchbaren Zustand über 30 Jahre hält, der kann sich glücklich schätzen, der kann sich auf die Schulter klopfen, weil der hat einen riesen Haufen harter Arbeit hinter sich. Deswegen gehe ich auch davon aus, gerade vom Vectra B haben so wenig überlebt, dass wir die Schwemme, die jetzt immer wieder in der Presse beschworen wird, nicht bekommen werden. Weder 3er Golf, noch Astra F, noch Vectra B haben so viele überlebt, dass man sich jetzt der Angst hingeben müsste, dass hier Volumenmodelle in einem tatsächlich H-Kennzeichenwürdigen Zustand, also sprich Zustand 3 plus und besser, auf die Zulassungsstellen zu den Gutachtern kommen und hier die vorhandenen, doch relativ vielen Fahrzeuge mit Oldtimer-Kennzeichen noch verstärken werden. Das nächste Thema beim Oldtimer-Kennzeichen ist, die Fahrzeuge werden pauschal mit 191 Euro versteuert, ab im Alter von 30 Jahren, wenn der Zustand überdurchschnittlich gut ist. Vorteil ist, dass die H-Zulassung eine ganz normale Zulassung ist, die keine Benutzungseinschränkungen hat und dem Diesel die Möglichkeit gibt, in die Umweltzone einzufahren. Auch Fahrzeugen ohne Euronorm die Möglichkeit gibt, in die Umweltzone zu fahren. Die Frage ist aber, 1995 hatten wir schon eine ganz paar Neuwagen, die Euro 2 hatten, insbesondere bei den deutschen Herstellern. Lohnt sich das H-Kennzeichen? Bei Euro 1 Benzinern lohnt sich schon ab 1,3 Litern, weil wir dann die 191 Euro Steuer überschreiten. Bei Euro 2 Benzinern lohnt sich es erst ab 2,6 Litern, weil der 2,6 Liter genauso 191 Euro kostet wie wie der Oldtimer. Und ab Euro 3 lohnt sich es erst ab 2,9 Liter. Also ein 3 Liter Auto lohnt sich gerade so mit dem H-Kennzeichen. Bei Diesel lohnt sich es aber fast immer, dass der Diesel eine höhere Grundbesteuerung pro 100 Kubikzentimeter Hubraum hat. Dort lohnt sich beim Euro 2 schon der 1,2 Liter Diesel, der kostet 192 Euro. Als Fazit kann man ziehen, beim Diesel lohnt sich das H-Kennzeichen fast immer, insbesondere auch dadurch, dass man auch ohne Umweltplakette mit dem H-Kennzeichen in die Umweltzone einfahren kann. Beim Benziner lohnt sich es aber ab Euro 2 nur bei Großmotoren. Und es lohnt sich, die Tarife bei Versicherungen zu checken. Manche Versicherungen bringen ausschließlich Oldtimer-Tarife für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen. Andere Versicherungen bringen die Oldtimer-Tarife auch für Fahrzeuge ohne H-Kennzeichen, die nur das Alter haben. Wichtig ist bei den Klassiker-Tarifen der Versicherer aber immer, dass dieses Fahrzeug nicht zwingend Alltagsfahrzeug ist, sondern noch ein Fahrzeug, modernes Fahrzeug, was normal versichert ist, vorhanden ist, damit das Fahrzeug eben nicht im Alltag verschlissen wird, sondern das Liebhaberstück auch als Liebhaberstück aus dem Alltagseinsatz ein bisschen rausgenommen wird. Erstaunlich ist auch bei den typischen Zweitaktern, beim Trabant und Wartburg, lohnt sich nur beim Wartburg das H-Kennzeichen. Beim Trabant lohnt sich es nie, weil mit 600 Kubik zahle ich um die 150 Euro Kfz-Steuer. Und der Trabant braucht das H-Kennzeichen nur, wenn ich mit dem Trabant in die Umweltzone einfahren will. Ansonsten ist das H-Kennzeichen für den Pkw-Trabant völlig sinnfrei. Das gilt im Übrigen selbst für die alten Rollermobile aus den 50er Jahren. Auch für die ist das H-Kennzeichen weitgehend sinnlos. Dort kann man sich eher das wunderschöne DIN-Kennzeichen, wenn es denn noch vorhanden ist, erhalten und muss nicht auf die Steuerersparnis pochen, es sei denn, man will das Fahrzeug meistenteils in der Umweltzone betreiben, dann ist es zwingend, weil mit einem Fahrzeug ohne Euronorm, auch mit einem Benziner, darf ich in die Umweltzone nicht einfahren. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig unterhalten können, ein wenig Kurzweil bereiten können und freue mich drauf, dass wir uns in den nächsten Wochen wieder hören, sobald es was Neues beim Rennauto gibt oder sobald neue interessante juristische Themen aufploppen. Auf Wiederhören!